Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Detlef Karg im Studio. Willkommen zu unserer späten Tageszusammenfassung hier im Deutschlandfunk, in der wir zunächst auf die weitere Debatte über das sogenannte Sicherheitspaket der Bundesregierung eingehen. Und wir blicken auf den Abschluss des linken Parteitags in Halle, auf dem sich die Partei für den Bundestagswahlkampf positioniert hat. Außerdem Informationen über den mutmaßlichen Anschlagsplan gegen die israelische Botschaft in Berlin. Und wir blicken unter anderem noch auf die Wahlen in Moldau, bevor wir dann kurz vor 11:30 einen ersten Blick in die Zeitungen von morgen werfen. Das sogenannte Sicherheitspaket der Bundesregierung. Es stand schon vor der Verabschiedung im Bundestag in der Kritik. Der Richterbund sprach von einem Päckchen und es bleibt sicher nicht nur bei der Polizei die Frage, ob sich Messerattentäter von einem Messerverbot beeindrucken lassen. Jüngstes Beispiel ist die Attacke eines zum Islam konvertierten Mannes im niedersächsischen Fallstedt in der Nähe von Peine. 4 Menschen wurden da angegriffen, als sie gerade mit Gartenarbeiten beschäftigt waren. Nun hat der Bundesrat das Vorhaben ja teilweise gestoppt. Der Kanzler ist verärgert. Und über den Stand der Debatte aus Berlin, Frank Capellan.
Am Rande seines Türkei-Besuches zeigt der Kanzler Härte in der Migrationspolitik. Auch bei seinem Treffen mit Präsident Erdogan geht es um Abschiebungen, auch um solche in die Türkei. Olaf Scholz kündigt grundsätzlich an, dass er in großem Stil abschieben möchte, so wie er es vor etwa einem Jahr in einem Interview angekündigt hatte. Insbesondere dann, wenn es sich um Menschen handelt, die in Deutschland straffällig geworden sind.
Das war richtig, dass wir einen Rückführungsflug organisiert haben nach Afghanistan und wir suchen auch Wege, wie wir das im Hinblick auf Syrien hinkriegen können. Straftäter müssen zurückgeführt werden. Das ist für die deutsche Gesellschaft nicht aushaltbar, dass jemand ein Schutzrecht in Anspruch nimmt und dann kriminell wird in der Gesellschaft, die ihm Schutz gewährt.
Der Union allerdings reichen Abschiebungen bei weitem nicht aus. CDU-Chef Friedrich Merz drängt weiterhin auf Zurückweisungen an den Grenzen. Im Bundesrat stoppten unionsgeführte Länder am Freitag Teile des Sicherheitspaketes der Ampel. Zustimmungspflichtig waren allerdings nur Maßnahmen zur Terrorbekämpfung, etwa der biometrische Abgleich von Stimmen und Gesichtern im Internet durch die Ermittler der Polizei. Wenn darüber nun im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag nachverhandelt wird, hat das Schließen der Grenzen damit nur wenig zu tun. Christdemokrat Boris Rhein kündigt in der Bild am Sonntag allerdings an, dass er auch das zum Thema machen will. Auch Zurückweisungen an den Grenzen müssen kommen, meint der hessische Ministerpräsident. Im Vermittlungsausschuss kann die Bundesregierung zeigen, dass sie es ernst meint mit der Sicherheit in Deutschland. Auch Friedrich Merz hatte schon Tage vor der Abstimmung im Bundesrat durchblicken lassen, dass die Union alle Möglichkeiten nutzen würde, das Sicherheitspaket zunächst zu blockieren.
Weil offensichtlich die Grünen schon wieder einmal große Teile dessen, was das Bundeskabinett beschlossen hat, relativiert haben, abgeschwächt haben. Und eines fehlt völlig, nämlich die Zurückweisungen an den Grenzen.
Die Grünen hatten darauf gedrängt, dass die Streichung von Sozialleistungen für ausreisepflichtige Asylbewerber nur dann zulässig sein dürfe, wenn eine Rücknahme durch einen anderen Staat zweifelsfrei gesichert sei. Die FDP wiederum hatte durchgesetzt, dass der biometrische Datenabgleich mit Blick auf Ermittlungen gegen islamistische Straftäter nur nach strengen Vorgaben und unter richterlicher Anordnung erfolgen darf. Zudem wehrten sich die Liberalen gegen eine umfassende Vorratsdatenspeicherung. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel will das zum Thema der Verhandlungen im Vermittlungsausschuss machen. Vorratsdatenspeicherung und biometrische Fahndung sind das Mindeste. Alles, was dahinter zurückbleibt, ist für uns nicht zustimmungsfähig, betont der Christdemokrat. Ähnlich gegenüber Bild am Sonntag auch CSU-Chef Markus Söder. Aus den Anschlägen von Mannheim und Solingen sind nicht die notwendigen Konsequenzen gezogen worden. In Berlin sind wieder einmal die eigenen Ankündigungen schleichend verwässert worden, beklagt der bayerische Ministerpräsident.
Ich halte das für unverantwortlich, um es sehr klar zu sagen.
Hatte sein niedersächsischer Kollege Stefan Weil vorgestern unterstrichen. Der Sozialdemokrat hält der Union vor, eine schnelle Gewaltprävention zu verhindern, weil erweiterte Befugnisse für Polizei und Verfassungsschutz nun erst einmal nicht in Kraft treten können.
Wie will man das eigentlich Bürgerinnen und Bürgern vermitteln? Und meine größte Sorge ist die, dass der Eindruck entsteht, es wird zwar viel geredet, aber wenig getan.
Seine Parteifreundin Innenministerin Nancy Faeser verweist da auf das Messerverbot. Das soll zwar schnell in Kraft treten. Wer auf Volksfesten in Verbotszonen oder in Bus und Bahn große Messer mit sich führt, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 10.000 Euro rechnen. Zumindest für die Bundespolizei allerdings, die unter anderem an den Grenzen zuständig ist, dürften anlasslose Kontrollen durch das Veto der Union erst einmal kaum möglich sein.
Soweit Frank Kapellan aus Berlin. Und ein Aspekt in der Debatte rund um das Sicherheitspaket, das ist ja, mehr Befugnisse für die Behörden zuzulassen, gerade im digitalen Bereich. Dazu passt ein Ereignis, das heute die Schlagzeilen beherrschte, denn wieder einmal hat sich gezeigt, dass deutsche Ermittler und Behörden offenbar wenig dürfen, denn aus dem Ausland kam der entscheidende Hinweis, der zur Festnahme eines Mannes in Bernau bei Berlin geführt hat, der sich offenbar in einem Messenger-Dienst über seine Anschlagspläne gegen die israelische Botschaft in Berlin geäußert hatte. Im Nachgang betont zwar die Bundesregierung wie so oft ihre Entschlossenheit im Kampf gegen den Islamismus und für die Sicherheit israelischer Einrichtungen. Was aber, wenn der Hinweis aus dem Ausland nicht gekommen wäre? Mehr über die Hintergründe nun von Dietrich Karl Meurer.
Die israelische Botschaft in Berlin. Zusätzlich zum stabilen hohen Zaun gibt es Absperrgitter, patrouillierende Polizisten rund um die Uhr und jede Menge Überwachungskameras. Wie wichtig diese Maßnahmen sind, wurde jetzt deutlich. Ein 28-jähriger Libyer, Omar A., soll einen öffentlichkeitswirksamen Anschlag auf die Vertretung geplant haben. Die Antiterroreinheit GSG 9 hat den abgelehnten Asylbewerber in seiner Unterkunft in Bernau bei Berlin festgenommen. Ines Peterson, die Sprecherin der Bundesanwaltschaft, erläutert.
Nach unseren Erkenntnissen ist er Anhänger des sogenannten Islamischen Staates und hatte spätestens seit Oktober 2024 geplant, einen Schusswaffenanschlag auf die israelische Botschaft in Berlin zu begehen. Und zur Planung dieses Vorhabens stand er bereits mit einem Mitglied des IS in Kontakt.
In einem Chat soll er sich mit ihm darüber ausgetauscht haben. Die Ermittler müssen nun prüfen, wie konkret und wie weit fortgeschritten die Pläne waren. Bei Durchsuchungen der Unterkunft des Mannes und einer weiteren Wohnung in St. Augustin bei Bonn soll keine Waffe gefunden worden sein. Bundesinnenministerin Nancy Faeser lobt, die Sicherheitsbehörden hätten frühzeitig gehandelt. Die SPD-Politikerin betont, der Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen sei in Deutschland, so wörtlich, lebenswichtig und habe höchste Bedeutung. Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP warnt vor einer sehr ernsten Terrorgefahr. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Alexander Throm, sagt, der Vorfall zeige, wie gefährdet jüdische und israelische Einrichtungen in Deutschland sind.
Deswegen werden auch die jüdischen Einrichtungen alle entsprechend geschützt und bewacht, weil wir uns dieses Risikos bewusst sind. Und selbstverständlich haben wir eine latent erhöhte Terrorgefahr.
Auch Dirk Wiese, der stellvertretende Chef der SPD-Fraktion, verweist auf die Gefährdungslage.
Erneut wird am heutigen Tage wieder einmal deutlich, wie latent hoch die Gefahr ist, sowohl durch Ableger der Hamas als auch der Hisbollah, aber auch des IS.
Wiese nimmt die aktuelle Festnahme zum Anlass, um die Union zu kritisieren. Die hatte am Freitag im Bundesrat den Teil des Sicherheitspakets abgelehnt, der den Sicherheitsbehörden zusätzliche Befugnisse geben sollte.
Ich hoffe sehr, dass CDU, CSU hier jetzt nochmal in sich gehen und nochmal dringend darüber nachdenken, dass diese Blockade, mehr Befugnisse für unsere Sicherheitsbehörde, das absolut falsche Signal am Freitag im Bundesrat gewesen ist.
Alexander Throm von der CDU weist die Kritik zurück. Er nennt die Pläne der Ampelparteien, die die Union abgelehnt hat, wirkungslos. Und erklärt,
wir wollen als Union dieses Sicherheitspaket jetzt wirklich zu einer wirksamen Maßnahme machen. Wir müssen die ganzen Hürden, die die Ampel jetzt eingebaut hat, bei der Gesichtserkennung herausnehmen und darüber hinaus, was mindestens genauso wichtig ist, wenn nicht noch wichtiger, endlich die Vorratsdatenspeicherung, wie es sieht der EuGH, erlaubt einführen.
Der Beschuldigte, Omar A., wurde unterdessen mit einem Hubschrauber nach Karlsruhe gebracht. Dort sollte er dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden.
Aus Berlin war das Dietrich Karl Meurer. In Halle ist der Parteitag der Linken zu Ende gegangen. In nahezu allen Bundesländern, bis auf Bremen, Berlin und Thüringen, ist die Partei nicht mehr in den Landesparlamenten vertreten. Innerparteilicher Streit und Positionen, die bei den Wählern nicht mehr verfangen haben, haben zu dem Niedergang beigetragen und auch die Abspaltung des Bündnis Sarah Wagenknecht. Nun gibt es eine neue Führungsspitze und die Partei will das Thema soziale Gerechtigkeit wieder mehr in den Fokus rücken, allerdings mit teilweise sehr weitgehenden Forderungen. Niklas Ottersbach, unser Korrespondent in Sachsen-Anhalt, hat den Parteitag in Halle verfolgt und fasst den heutigen Tag zusammen.
Der Überlebenskampf der Linken beginnt an der Haustür. So will es das neue Führungsduo Ines Schwertner und Jan van Aken. Das Ziel: 100.000 Menschen bis Februar besuchen. Eine Art Vorwahlkampf zur Bundestagswahl im kommenden Jahr, sagt Jan van Aken.
Wir gehen in den nächsten Monaten in unsere Nachbarschaften, in die Kieze, in die Häuserblocks und fragen einfach mal unsere Nachbarn, was sich in diesem Land dringend ändern muss. Und unser Versprechen als Partei und als neue Vorsitzende ist: Was den Menschen unter den Nägeln brennt, das werden wir anpacken. Während alle anderen reden, hören wir zu.
Jan van Aken, 63 Jahre alt, der Hamburger, kommt aus der Friedensbewegung, war UN-Waffeninspekteur und Kampagnenmacher bei Greenpeace. Neben ihm in der neuen linken Spitze Ines Schwertner, 35 Jahre alt. Die Journalistin ist erst seit vergangenem Jahr Mitglied der Linken, im Osten geboren, im Westen aufgewachsen. Ihre Aufgabe: den Osten thematisch bespielen. Während van Aken nicht für den Bundestag kandidiert, will Ines Schwertner das Direktmandat in Berlin-Lichtenberg holen.
Alle diese Hochburgen, die wir haben, liegen im Osten und wir müssen sie verteidigen, weil das auch ein Herzstück unserer Partei ist.
In Halle galt es für Schwertner und van Aken, einige Klippen zu umschiffen. Zum einen das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, ein Wunsch der Mitglieder, allerdings kein konsensfähiger. Das neue Führungsduo hat das Thema auf die lange Bank geschoben. Nicht zu umgehen war der Nahostkonflikt. Für Zündstoff sorgte ein Antrag, der die Linke dazu aufforderte, das Geschehen in Gaza als Völkermord zu bezeichnen. Van Aken und Schwertner haben ein Kompromisspapier vorgelegt, ohne den Genozidbegriff, dafür ein Verweis auf den Internationalen Gerichtshof, der auf die Gefahr eines Genozids hinweist. Die Essenz des Halleschen Kompromisses in Sachen Nahost: Waffenstillstand sofort, wir betrauern die Opfer beider Seiten, die palästinensischen Toten genauso wie die Opfer des Hamas-Terrors. Ein Formelkompromiss und ein Drahtseilakt. Jan van Aken.
Wenn jemand aus Solidarität mit Palästina demonstriert, ist er kein Antisemit. Das lassen wir nicht zu. Aber genauso lassen wir es nicht zu, dass unsere Genossinnen von einem Lautsprecherwagen als Beteiligte an einer Repression bezeichnet werden und bedroht werden. Niemals, nie. Wir stehen zusammen in alle Richtungen.
Immer wieder Thema in Halle: die Abspaltung des BSW. Eine unumgängliche Trennung, so Ex-Linken-Parteichefin Wissler. Und inzwischen wächst die Linke wieder. Es sind vor allem junge Leute, die in die Linke eintreten. Für Gesprächsstoff sorgt dann allerdings ein Urgestein der Partei. Gregor Gysi verkündet in Halle, er würde zusammen mit Dietmar Bartsch und Bodo Ramelow bei einem Glas Wein die Rettung der Partei diskutieren.
Und wenn wir zu einem positiven Ergebnis kommen, dann starten wir die Aktion Silberlocke. Und das heißt, dass diese drei alten Herren und Genossen und Kerle dann in vollem Umfang in den Wahlkampf eingreifen. Jeder von ihnen versucht, ein Direktmandat zu erreichen und die 5%-Hürde muss überschritten werden.
Die Linke in Halle, ein neues Führungsduo, das für ihren Überlebenskampf nun auf das Altherrentrio Bartsch-Ramelow-Gysi im Bundestagswahlkampf hofft.
Niklas Ottersbach war das aus Halle. Wir kommen ins Ausland. Nach der Zerstörung einer Hisbollah-Drohne über der Privatresidenz von Regierungschef Netanyahu hat Israel seine Angriffe auf den Libanon nochmals verstärkt. Unter anderem griff die Armee nach eigenen Angaben heute ein Hisbollah-Geheimdienstzentrum in Beirut an. Die Behörden im Gazastreifen meldeten derweil zahlreiche Tote infolge eines israelischen Luftangriffs. Es geht also an beiden Fronten heftig weiter. Aus Beirut berichtet nun Martin Durm.
Seit gestern Nachmittag bombardieren die israelischen Streitkräfte die südlichen Vororte Beiruts. Es sind die schwersten Luftangriffe seit über einer Woche. Gestern waren es 12, heute Morgen schon 5 und noch immer wehen Rauchschwaden über Dahir. Beiruts schiitischer Stadtdistrikt ist eine Hochburg der Hezbollah, aus der inzwischen die meisten Zivilisten geflohen sind. Vor allem die Viertel Har-Tareik und Burj el Barashne wurden diesmal getroffen. 2 Bomben detonierten in der Nähe des internationalen Flughafens, der aber immer noch in Betrieb ist. Ein israelischer Armeesprecher erklärte heute Morgen, man habe unterirdische Waffendepots der Hezbollah attackiert und dabei auch deren Experten für drahtlose Kommunikation getötet. Gestern Nachmittag starben 2 Männer beim gezielten Beschuss ihres Autos auf einer Schnellstraße nördlich von Beirut. Einer von ihnen war angeblich der Stellvertreter des Drohnenkommandeurs der Hezbollah. Es ist nicht klar, ob es zwischen den heftigen Luftschlägen auf Beirut und dem Angriff auf das Wohnhaus des israelischen Regierungschefs Netanyahu in Caesarea einen Zusammenhang gibt. Gestern wurde dort eine anfliegende Kampfdrohne aus dem Libanon abgefangen. Netanyahu hat daraufhin dem Iran und der Hezbollah Vergeltung angedroht.
Martin Durm informierte. Und wir bleiben beim Thema Nahost, blicken aber in die USA. Dort könnte es nach Medienberichten offenbar ein Leck bei einem Geheimdienst gegeben haben, denn es tauchten Dokumente über einen möglichen Angriff Israels gegen den Iran auf. Nach bisherigen Einschätzungen sollen die Dokumente sogar echt sein. Was bisher bekannt ist, schildert aus New York Charlotte Voss.
Die Dokumente sind am Freitag auf der Nachrichten-App Telegram geleakt worden. Es geht um israelische Vorbereitungen für einen möglichen Angriff auf den Iran. Zum einen mit ballistischen und Luftbodenraketen, zum anderen mit Drohnen. Das Pentagon erklärte, es prüfe die Berichte über die undichten Stellen. Die USA untersuchten die Weitergabe der streng geheimen Dienstdokumente, sagte auch der Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson am Sonntag bei CNN. Später am Tage werde es ein geheimes Briefing dazu geben. Wie US-Medien berichten, basieren die Dokumente auf Satellitenbildern von Mitte Oktober und beschreiben, wie die amerikanischen Geheimdienste Aktivitäten der israelischen Luftwaffe und Marine interpretieren. Laut New York Times bestätigen Beamte privat die Echtheit der Dokumente. Diese würden aber nur einen Teil der Informationen darstellen, die die USA über die Planungen ihres engen Verbündeten hätten. Israel plant eine Antwort auf den Beschuss mit ballistischen Raketen durch den Iran am 1. Oktober, den 2. direkten Angriff auf Israel innerhalb von 6 Monaten.
Charlotte Voss informierte. Wohin steuert Moldau? Das kleine Land zwischen Rumänien und der Ukraine will in die Europäische Union und hat nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine auch sehr schnell den Status eines Beitrittskandidaten erhalten. Heute fanden Präsidentschaftswahlen in dem Land mit seinen 2,6 Millionen Einwohnern statt und es wurde über ein Referendum zum EU-Beitritt abgestimmt. Nach Auszählung von zur Stunde ungefähr 3/4 aller Stimmen konnte die amtierende Präsidentin Maya Sandu die erste Runde der Wahlen für sich entscheiden. Sie muss aber in 2 Wochen in die Stichwahlen gehen. Beim Referendum hingegen, und da ging es genauer gesagt darum, ob der EU-Kurs des Landes in der Verfassung als Ziel verankert werden solle, da haben sich nach bisherigem Stand rund 55% der Menschen dagegen ausgesprochen. Das wäre ein Rückschlag für Sandu, die gegen den russischen Einfluss in ihrem Land kämpft. Über den heutigen Wahltag informiert nun Björn Blaschke.
Unter den ersten, die am Morgen in ein Wahllokal in Moldaus Hauptstadt Chișinău gehen, ist Emilia Pascholska. Wir wollen Teil der zivilisierten Welt werden, in der wir Straßen, Schulen, eine gute Gesundheitsversorgung und überhaupt alles haben können, was es in der EU gibt. Ich fahre einmal im Jahr dahin. So wie die Menschen in der EU leben, das müssen wir auch schaffen. Wir müssen die Gelegenheit ergreifen. Wir dürfen sie nicht verpassen. Ich bin stolz auf unsere Präsidentin und wünsche ihr heute den Wahlsieg. Präsidentin Maya Sandu stellt sich zur Wiederwahl. Mit ihr konkurrieren 10 weitere Kandidatinnen und Kandidaten. Aber Maya Sandu ist, laut Umfragen, Favoritin. Sie will das Land in die Europäische Union führen. Ob die Mehrheit der Menschen den Weg mitgehen will, das entscheiden die Wahlberechtigten heute auch. Denn Maya Sandu hat für heute ein Referendum angesetzt über eine Verfassungsänderung. Sandu will festschreiben lassen, dass eine EU-Mitgliedschaft Moldaus Staatsziel ist. Ich bin sehr glücklich und stolz auf das, was jetzt passiert. Denn wir stehen an einem Scheideweg, an dem wir Entscheidungen treffen können und nicht jemand anderes für uns. Und es tut mir leid, dass wir so viele ungebildete Menschen haben, die nur an Geld und an sich selbst denken und nicht an ihre Enkel, ihre Kinder. Sie denken nur an das Heute. Und diese Menschen sollten vor der heutigen Präsidentschaftswahl und dem Referendum eingefangen werden. Wie? Das zeigte sich vor 3 Tagen in einer Lagerhalle in Moldaus Hauptstadt Chișinău. Polizist Sergio präsentiert dem ARD-Team tonnenweise beschlagnahmtes Material. Poster, illegale Wahlwerbung, Zeitungen mit Fake News, Druckplatten. Alles Material, das Stimmung machen sollte gegen eine EU-Mitgliedschaft Moldaus. Obendrein sind offenbar Millionen Euro geflossen an Menschen, die heute gegen eine EU-Mitgliedschaft stimmen sollen. Viorel Ciarnauțianu, Generaldirektor der Polizei des Landes, meint, dahinter stecken EU-feindliche Kräfte in Russland. Am 3. Oktober haben wir Dokumente beschlagnahmt, aus denen hervorgeht, dass in der Republik Moldau mehr als 130.000 Bürger Geld erhalten haben. Und die sollten auch auf Verwandte Einfluss nehmen. Damit sprechen wir bereits von gut 260.000 Bürgern, die potenzielle Ziele von Korruption der Russischen Föderation sind in Moskau. 130.000 gesicherte Fälle, mindestens. Das, so der Chefpolizist von Moldau, seien 10% der Wahlberechtigten im Land oder eben mehr. Eine hohe Zahl. Dazu kommt, dass es in der ehemaligen Sowjetrepublik Moldau Menschen gibt, die jenseits von Bestechung und Fake News Moskau treu sind. Daher sind ein Jahr zu einer zweiten Amtszeit von Maya Sandu und ein Jahr zur EU keine ausgemachte Sache. Zumal 1/3 der Wahlberechtigten bei dem Referendum abstimmen muss, damit das Ergebnis gültig ist. Dann allerdings reichen 51% Ja-Stimmen, um eine EU-Mitgliedschaft zum Staatsziel zu erklären.
Björn Blaschke war das und soweit unsere Berichte. Nun ist es Zeit für den Blick in die Kommentare der Zeitungen von morgen. Zusammengestellt von Sabine Tenter und präsentiert von Martin Schaller.
Kommentiert wird heute der Bundesparteitag der Partei Die Linke. Dazu schreibt ND der Tag, wenn sie aus ihrer Parteitagsblase zurückkehrt, die einem Motivationsseminar glich, wird sich zeigen, was der Aufbruch wert ist. Die Linke ist zumindest vorerst wieder von sich selbst überzeugt. Jetzt muss sie all die anderen überzeugen, die sie bei den letzten Wahlen in alle Richtungen massiv verloren hat. Die Süddeutsche Zeitung stellt fest, Deutschland braucht eine demokratische linke Partei. Eine Partei, die die gegenwärtigen Sorgen der Menschen in den Mittelpunkt drückt, die ja im Grunde ohnehin linke Kernthemen sind. Horrende Mieten, Lebensmittelpreise, fehlende Pflege und Lehrkräfte sowie fehlende Kitaplätze. Die Liste der Probleme, die die Menschen umtreiben, ist lang und bietet genug Raum für linke Positionen. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen sieht für die Linkspartei eine existenzielle Bedrohung. Keine andere Partei ist so ausgezehrt wie sie. Das alte Problem der Linken ist trotz aller Tiefschläge und Abstürze indes nicht kleiner geworden. Den Ton gibt das Lager derer an, denen der Kampf um eine neue Weltordnung wichtiger ist als die Sorgen und Nöte der Menschen vor Ort. Themenwechsel. Zu den Gesprächen zwischen BSW und CDU zu Regierungsbildungen in Ostdeutschland lesen wir in der Augsburger Allgemeinen: Ausgerechnet ihr schneller Erfolg könnte Wagenknecht zum Verhängnis werden. Missbraucht sie ihre Rolle für taktische Spielchen, für Putin-Propaganda und Polemik gegen den Westen, könnte sie potenzielle Sympathisanten abschrecken. Zeigt sich das BSW hingegen pragmatisch, wird es noch vor der Bundestagswahl seinen Anfangszauber verlieren, der ja vor allem darin besteht, alles fordern und behaupten zu können, aber für nichts Verantwortung übernehmen zu müssen. Die Südwestpresse aus Ulm vermutet, dass Sarah Wagenknecht eher die Bundestagswahl 2025 als die Betreuung Thüringer Grundschulkinder im Blick hat. Prompt wurde vom BSW das bislang Erreichte wegen der Friedensfrage wieder mit einem Fragezeichen versehen. Und auch in der Union ist das bundesweit höchst strittige Bündnis lange noch nicht durch. Und zum Schluss noch ein Kommentar der Neuen Osnabrücker Zeitung zur morgen beginnenden UNO-Artenschutzkonferenz in Kolumbien. Dass kaum einer von ihr Notiz nimmt, ist ein Problem. Das Artensterben mag medial weniger präsent sein als der Klimawandel. Es ist aber genauso schlimm. Von geschätzt 8 Millionen Tier- und Pflanzenarten droht 1 Million gerade auszusterben. Die Wildtierpopulationen sind in 50 Jahren um 73% eingebrochen. Das alarmiert nicht nur verträumte Naturfreunde, sondern auch nüchterne Akteure wie den Gesamtverband der Versicherer.
Soweit dieser erste Blick in die Zeitungen von morgen. Damit geht nun das Journal vor Mitternacht so langsam zu Ende hier im Deutschlandfunk. Im Studio war Detlef Karg. Ich danke für Ihr Interesse.